Ich habe noch was vergessen. Was noch dazu gekommen wäre. So, also ein kleines bisschen zur Wiederholung. Wir haben vorige Woche hauptsächlich über Aristoteles gesprochen. Zentral, am wichtigsten für die europäische Tradition sind diese Stellen geworden, die ich Ihnen aus den Interpretationen vorgelesen habe. Also dieser kurze Text mit den kurzen Kapiteln. Die Unterscheidung der Aussagen von anderen Sätzen, also eben von Fragen oder Fragen und so. Jeder Logos, nicht? Jeder Logos zeigt etwas an, was sie meine, und zwar auf konventionelle Weise, nicht natürliche Weise wie ein Sinnesorgan, aber nicht jeder ist aussagend. Dann die Bindung, die gegenseitige Anbindung, einerseits der Begriffe wahr und falsch und andererseits eben der Aussagen. Aussagend ist, was wahr oder falsch sein kann. Dann das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten. Der Satz vom Widerspruch, so wie ich Ihnen diese berühmte Stelle aus der Metaphysik da vorgelesen habe, wo er aufgestellt wird, das erste Prinzip der Philosophie überhaupt, der ist dort an dieser Metaphysikstelle ja nicht ausdrücklich auf Sätze bezogen. Also wenn man sich das anschaut, dann steht dort einfach, dasselbe kann nicht demselben in derselben Hinsicht zukommen und auch nicht zukommen und so. Und da ist nicht klar gemacht, dass das, wovon hier die Rede ist, Sätze sein müssen. Da können auch Gedanken oder Meinungen oder sonst irgendwas betroffen sein. Aber natürlich hat dieser Satz seine Bedeutung, vor allem im Hinblick auf Aussagesätze. Das, was Aristoteles in der Interpretation eben Logos Apophantikos nennt, also die Aussagesätze. Aber man könnte in mehr oder weniger abgeleiteter Weise dann eben auch bei Gedanken, Meinungen, Wahrnehmungen von wahr und falsch sprechen. Das sind Überlegungen, die gibt es auch schon bei Plato. Also, und natürlich könnte man auch bei also solchen Sachen abstrakteren Entitäten, wie dem, was man heute Propositions nennt, also wenn der Satz, jetzt kommt irgendein Satz, wahr ist, dann ist es eben auch wahr, Beispiel das, dieses und jenes. Und das, was in seiner Das-Klausel kommt, dass man auch mit einem anderen Satz behaupten könnte, ne, zum Beispiel mit einer Übersetzung dieses Satzes in eine andere Sprache oder mit einem anderen Satz in der Selbstsprache, mit einer Paraphrase des Ersten, dann haben wir ja verschiedene Sätze, aber man behauptet das Gleiche, was ist dieses Gleiche? Ne, da bildet man dann einen Kunstausdruck und sagt, das ist eben die Proposition. Ne? Ein Teil von dem, was damit gemeint ist, kann zum Beispiel bei Gottlob Frege dann der Gedanke übernehmen. Ne? Aber das ist vielleicht, da kommen wir spätestens nächste Woche dazu. Aber es könnte auch konkretere, es gibt auch viele Ansätze, wo man konkretere Entitäten als Kandidaten für Wahrfalschheit bezeichnet. Also zum Beispiel von den Sätzen auf die andere Seite Äußerungen. Ne? Also von einem Satz können wir zu etwas Allgemeineren kommen, wenn wir feststellen, dass wir dasselbe behaupten können, indem wir einen anderen Satz verwenden oder eine Übersetzung dieses Satzes, dann kommen wir zu etwas Allgemeineren. Wir können von einem Satz aber auch zu etwas Konkreterem kommen, nämlich dann ist er selber was vergleichsweise Allgemeines, wenn wir von der Äußerung dieses Satzes sprechen. Und es gibt natürlich gewisse Motive zu sagen, ja, nicht nur Sätze und noch allgemeinere Sachen können wahr oder falsch sein, sondern auch eine Äußerung kann wahr oder falsch sein. Also ein so ein Motiv zum Beispiel ist, dass also 3, 4 Sesseln sind da noch. Ein Motiv dafür ist zum Beispiel, dass die Wahrheit oder Falschheit einer Sache, die uns ursprünglich als Satz präsentiert wird, auf einmal davon abhängen kann, wann oder von wem der geäußert wird oder so. Nicht? Dann hat man, aber da kann man tausenderlei Unterscheidungen machen, da kann man noch konkreter und so werden. Nicht? Also die Frage, was ist der Satz dann eigentlich, ist der das in der Mitte, auf einer mittleren Allgemeinheitsstufe zwischen einer Proposition und einer Äußerung oder so, dann dürfen Sie nicht vergessen, es hat gar keinen, unter Umständen vielleicht gar keinen Sinn, dass man jetzt sich vornimmt, diese Frage zu klären, darüber nachdenken, weil es möglicherweise so ist, dass in einer irreduziblen Weise verschiedene Disziplinen hier verschiedene Prioritäten setzen können. Die Linguisten andere Prioritäten als die Logiker und die wieder andere als die Philosophinnen und wieder andere setzen die Rhetoriker und so. Ne? Also das ist nicht so eine klare Sache. Wichtig ist nur, dass man sieht, man kann von diesem Wahr-Falsch, wo das Zentrale eben der Satz ist und das Zentrale am Satz ist wieder, dass er zusammengesetzt ist, kann man in verschiedene Richtungen gehen und das dann auf anderes übertragen, was eben, da kann man natürlich auch eine allgemeine Theorie aufstellen, welche Bedingungen irgendwas erfüllen muss, damit es da auch in Frage kommt. Aber da, alles, bei Aristoteles zumindest ist es so, dass das alles, was da in Frage kommt, primär mal oder hauptsächlich Kern diese eigene Zusammensetzung aufweisen sollte. Das werden wir jetzt gleich relativieren. Davor nur ein interessanter Aspekt. Nebenher, was man wissen sollte, im Prinzip, dass sich Aristoteles darum bemüht hat, zwischen dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten und dem Prinzip der Zweiwertigkeit zu unterscheiden. Da haben wir diese Beispiele mit den sogenannten Contingentia Futura, also mit den empirischen Sätzen in Zukunft betreffend, die seiner Ansicht nach Gegenbeispiele gegen das Prinzip der Zweiwertigkeit sein können. Trotzdem will er den Satz vom ausgeschlossenen Dritten aufrecht erhalten. Das waren sozusagen die Botschaften im Kern. Dazu gibt es aber rundherum noch was, und da ist das Wichtigste eben, dass es sowohl diese Zusammengesetztheitsforderung bei ihm da und die Bindung an die Aussage, obwohl das sozusagen die Kernbestände sind, die auch immer rezipiert wurden, bei ihm vielleicht in Wirklichkeit da doch drum herum gelagert ist, eine allgemeinere Theorie der Wahrheit von Objekten. Das wäre die allgemeinere Theorie, weil sie ja eben das umfasst, was der erste schon hat und noch was dazu. Nicht? Also die, so. Und wie, also die, daher ist also bei dem Crivelli, der versucht, seine allgemeine Wahrheitsdefinition der Aristoteles zu rekonstruieren, weil es gibt ja keine in Wirklichkeit, ist die so formuliert, dass da Objekte wahr oder falsch sind. Also diese lautet ungefähr so, ich habe das Buch jetzt nicht mitgenommen, also eine allgemeine Wahrheitsdefinition, die man aus dem Aristoteles sozusagen herausinterpretiert, die würde ungefähr so lauten. Jede einfache Annahme oder Behauptung betrifft genau ein Objekt und ist entweder bejaht oder verneinend. Und jede besondere solche, jede besondere Bejahung, also bejahende Annahme oder Behauptung, behauptet eben, dass dieses Objekt wahr ist. Na, jetzt sehen Sie schon, wie das zurückgreift auf diese Sachen, wo man über die Wahrheit von verschiedenen Arten von zusammengesetzten Objekten und so. Behauptet, dass dieses Objekt wahr ist. Und die Behauptung oder Annahme ist selber wahr, wenn das Objekt wahr ist, und ist falsch, wenn das Objekt falsch ist. Und jede verneinende Behauptung ist wahr, wenn das Objekt falsch ist und, ne? Ist klar, ne? Und ist falsch, wenn das Objekt wahr ist und so. Das wäre so. Und dann muss man eben sagen, und zwar gibt es Objekte folgender Art, und dann kommen Sie auf das zurück, was wir am Anfang hatten, die Unterscheidung von einfachen und zusammengesetzten Objekten und die Unterscheidung der zusammengesetzten Naturgegenstände und Sachverhalte. Also so wäre da ein allgemeiner Rahmen geschaffen, mit dem man das vielleicht alles integrieren kann. Und in diesem Zusammenhang von dieser Definition wird einem dann natürlich auch einleuchtet, dass Aristoteles eben ein Vertreter einer sogenannten Korrespondenztheorie der Wahrheit gewesen ist. Jonathan Barnes, das ist ein sehr berühmter und bedeutender Philosoph, also ein Spezialist für antike Philosophie und der ältere Bruder eines eigentlich noch viel berühmteren Schriftstellers. Ne? Der Schriftsteller, ich glaube, vor nicht allzu langer Zeit mal etwas geschrieben hat über seinen Bruder, ganz also Jonathan Barnes hat in einem sehr großen, sehr interessanten Artikel über, also von diesem Barnes empfehle ich auch für Leute, die sich so ein bisschen für Aristoteles interessieren wollen und noch nicht Fuß gefasst haben, da gibt es ein sehr nettes kleines Einführungsbuch für Aristoteles. Ich glaube, das ist in den Materialien zu meiner Einführung in die theoretische Philosophie, da haben wir auf dieser Moodle-Seite da haben wir den April und den Barnes, da gibt es den. Ja?
Können Sie den Namen bitte aufschreiben?
Barnes, Jonathan. Also dieser Barnes hat ihm einmal zu überlegen gegeben, ob man nicht den Aristoteles auch einen Deflationisten nennen könnte. Das ist ein Wort, das wir ab der nächsten Stunde öfter hören werden, glaube ich. Und sagt, ein deflationistisches Prinzip würde ungefähr so lauten, seiner Ansicht nach, und Ansicht nach von dem Jonathan Barnes: It is true that so and so, if and only if so and so. Also, es ist wahr, dass dieses und jenes ist wahr genau dann, wenn dieses und jenes. Und dazu gehört natürlich dann auch, it is false that so and so, if and only if not so and so. Also das ist der Barnes seine Meinung, dass man, wenn man, dass das sozusagen ein Prinzip des Deflationismus wäre. Und da gibt es ja tatsächlich diese Stelle, die ich Ihnen vorgelesen habe, aus der Metaphysik des Aristoteles, der von dem, was getrennt ist, denkt, dass es getrennt ist, und von dem, was verbunden ist, dass es verbunden ist, der denkt das Wahre. Das ist natürlich nicht ganz das Gleiche wie dieses angebliche Deflationismusprinzip, und zwar deswegen nicht, weil das Zweite, das was Aristoteles sagt, so quasi ein speziellerer Fall ist. Da ist von Trennung und Verbundenheit die Rede, und dort könnte es um alles andere auch gehen. Ne? Aber das, man sieht schon, dass es auf der gleichen Linie liegt. Der springende Punkt ist aber ein bisschen ein anderer, also da spricht nicht dagegen, den Aristoteles einen Deflationisten zu nennen, aber der springende Punkt ist ein bisschen ein anderer, nämlich ob man dieses deflationistische Prinzip auch tatsächlich als eine, ob das auch tatsächlich als eine Definition von Wahrheit gedacht ist bei dem entsprechenden Autor. Und das ist bei Aristoteles nicht so. Also diese Vermutung, Aristoteles wäre ein Deflationist, ist nicht ohne Motiv, aber sie lässt sich meines Erachtens nicht bestätigen, denn das ist bei Aristoteles nicht eine Definition von Wahrheit, sondern das ist ein wichtiges Prinzip, um zu verstehen, was Wahrheit ist, aber es definiert sie nicht. Und übrigens ist es auch bei Alfred Tarski, bei dem ein ähnlich lautendes Prinzip, der Satz Schnee ist weiß, es war genau dann, wenn Schnee weiß ist, auch nicht eine Definition der Wahrheit überhaupt, also nicht, dass eine Definition der Wahrheit beabsichtigt, es spielt eine ganz andere Rolle, es spielt eine sehr, sehr wichtige und ganz entscheidende Rolle, aber es ist keine Definition. Aber man kann sagen, dass bei Aristoteles die Korrespondenztheorie in einer Richtung artikuliert ist, die so etwas wie eine deflationistische Auffassung der Wahrheit nicht ausschließt. Also eine solche Auffassung von Wahrheit, Deflationismus oder Redundanztheorie, das sind Auffassungen von Wahrheit, sozusagen ihre Motivation von der Beobachtung haben, dass wenn man von einem Satz sagt, dass er wahr ist, man nicht mehr sagt, als wenn man eben den Satz sagt. Also wenn man von einem Satz P sagt, er ist wahr, man in Wirklichkeit gar nichts anderes sagt, als wenn man einfach den Satz P behauptet. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe heute auf der Fahrt hierher 5 Fußgänger überfahren und die liegen jetzt alle im Spital oder so, und sie sagt zu mir, na, ist nicht wahr. Und ich sage, oh ja, es ist wahr, dass ich beim Herfahren 5 Fußgänger überfahren habe und die liegen jetzt alle im Spital. Dann sage ich auch nichts anderes, als wenn ich einfach den Satz wiederhole, ich habe 5 Fußgänger überfahren. Also ob jetzt das sozusagen dadurch, dass ich sage, dass es wahr ist, wird es gar nicht wahrer. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ne? Als es eben sein kann. Ne? Und das ist ein gewisses Motiv zu sagen, das Besondere an dieser Feststellung, dass ein Satz wahr ist, ist, dass sie eliminierbar ist, zugunsten einfach immer des Satzes selbst. Das nennt man deflationistische Auffassung oder Redundanzauffassung der Wahrheit. Und das, was den Barnes sozusagen da zu seiner Anmerkung veranlasst, ist eben, dass wenn so ein Prinzip gilt wie ist wahr, it is true, that so und so, if and only if, genau dann, wenn diese Äquivalenz besteht, dass ein Motiv ist zu sagen, aha, und genau deswegen kann man das mit dem ist wahr eigentlich immer weglassen. Aber es ist noch nicht die Feststellung, dass Wahrheit nicht sagt, ne? So, das ist eine Beobachtung, die man zu einem Prinzip machen kann. Aber welche Zusammenhänge jetzt genau bestehen zwischen der Frage, ob eine Wahrheitstheorie eine Korrespondenztheorie ist und der Frage, ob sie eine deflationistische Theorie ist. Also das ist zum Beispiel in Bezug auf den wichtigsten Autor, den es da gibt, diesen Alfred Tarski, eine Grundfrage. Darüber wird der Herr Stadl-Müller in der übernächsten Stunde oder in der übernächsten Stunde, da, wenn er da meine Vorlesung übernimmt, ja, ausführlicher reden. Und dann haben wir bei Aristoteles noch festgestellt, negativ festgestellt, dass er sich eben nicht für das Problem eines Wahrheitskriteriums interessiert hat. Das war dann das Thema in diesen kleinen Bemerkungen am Schluss zur Epikur und der stoischen Philosophie. Also ganz grob die Auszeichnung der Wahrnehmung als einer besonderen Wahrheit, die nämlich zum Kriterium für die Wahrheit von anderen Sätzen und Meinungen dienen kann. Und bei den Stoikern verschiebt sich dann der Akzent insofern, als die Wahrnehmung, als der Ausdruck Wahrnehmung, Wahrheitskriterium nicht mehr sozusagen darauf zielt, zwischen verschiedenen konfliktierend vorgetragenen Meinungen dadurch zu unterscheiden, dass man sagt, die eine ist durch Wahrnehmung gestützt, bei der andere nicht, sondern in dem Bezug auf Sachverhalte zwischen, also etwas herauszuarbeiten, was einem sozusagen den entsprechenden Grund gibt oder das entsprechende Zeichen gibt, eben das Kriterium gibt, um zu sagen, Sachverhalt besteht oder besteht nicht. Und da, das ist mehr bei den Stoikern dann die Sache. Da ist Wahrheitskriterium, die Wahrnehmung als Wahrheitskriterium, sozusagen die besondere Art von Wahrnehmung. Also vorhin habe ich gesagt 4, jetzt sind noch 3 Sessel. Na, das sind sogar noch 2 in Reserve. Ja. Also eben mehr, das geht dann mehr in Richtung auf das, was wir heute Evidenz nennen. Eine Evidenz. Ne? Und was dann später in nachchristlichen stoischen oder wissenschaftstheoretischen Diskussionen und Traditionen dann auch quantifizierbar wird. Also das geht dann schon auf so einen Begriff, also wo dann Zusammenhänge zwischen Wahrheit, Wahrscheinlichkeit und so theoretisch interessant wäre. Dazu mache ich jetzt noch zwei kleine Zusatzbemerkungen und dann nehmen wir diese Lehre vom Kriterium der Wahl auch gleich zum Anlass, zum Anknüpfungspunkt für einen Exkurs, kurz im Rest der heutigen Stunde, in eine ganz andere Art von Überlegung. Also wir verlassen die Bahn, die wir da mit dem Aristoteles eingeschlagen haben, noch einmal, bevor wir über Fläche sprechen. Ich möchte nämlich wirklich so ursprünglich vorgesehen wenigstens ein paar ganz kurze Hinweise und Reflexionen einschieben zu dem Thema Wahrheit und Metapher. Da werden wir dann nach den Weihnachtsferien noch einmal darauf zurückkommen, wenn ich über Donald Davidson spreche. Aber über den kann man, hat es erst einen Sinn zu sprechen, wenn wir über das was gehört haben. Aber das wird eine etwas andere Perspektive sein. Heute möchte ich beginnen mit ein paar Bemerkungen zu Hans Blumenbergs im Jahr 1960 erschienenem Buch Paradigmen zu einer Metaphorologie. Und in diesem Buch geht es eigentlich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch nochmal aufgelegt worden im Surkamp Verlag. Da geht es eben fast ausschließlich, was der Titel nicht sagt, aber fast ausschließlich um die Metaphorik der Wahrheit, um verschiedene Wahrheitsmetaphern sozusagen. In Wirklichkeit ist dieses Buch nicht ein Buch gewesen, sondern ein großer Artikel im Archiv für Begriffsgeschichte einer sehr bedeutenden philosophischen Zeitschrift. Und das ist insofern nicht nutzlos festzustellen, dass der in dem Archiv für Begriffsgeschichte erschienen ist, weil Blumenberg seine Metaphorologie verstanden hat, als Unternehmen, das in einer Spannung, in einer methodischen Spannung, wenn nicht gerade zur Konkurrenz zu der Begriffsgeschichte steht. Also er hat Metaphorologie als etwas betrachtet, was eine was sozusagen unsere normale Auffassung oder die üblichen Auffassungen von Begriffsgeschichte ein bisschen in Frage stellen oder relativieren kann. Darüber kann ich jetzt, dazu sagen, ich lese mal ganz kurz vor, was soll ich da eigentlich vorlesen? Grundsätzliche Frage, unter welchen Voraussetzungen Metaphern in der philosophischen Sprache Legitimität haben können. Metaphern können Restbestände sein, sozusagen Rudimente, sagt er, auf dem Weg vom Mythos zum Logos. Also, wenn man sich den Fortschritt der Philosophie als einen Fortschritt der Begriffsklärung vorstellt, ne, dann ist das, was weniger geklärt war, was dann sozusagen als metaphorischer Rest überbleibt, Restbestände, Rudimente auf dem Weg vom Mythos zum Logos. Als solche indizieren sie die Vorläufigkeit der jeweiligen geschichtlichen Situation der Philosophie, die sich an der regulativen Idealität eines reinen Logos zu messen hat. Das bezieht er zurück, diese Gedanken von so einem reinen Logos und von so einem Herausschälen der sozusagen einer soliden Begrifflichkeit, das bezieht er zurück natürlich auf philosophische Autoren des 17. Jahrhunderts, insbesondere Descartes, aber man könnte auch andere da nennen. Und Metaphorologie wäre dann, sagt er, die kritische Reflexion, die das Uneigentliche der übertragenen Aussage aufzudecken und zum Anstoß zu machen hat. Das ist das eine. Also dann ist die Metaphorologie sozusagen was Kritisches. Würde solche Fragen enthalten, wie kann der, wenn er nur so einen Wagenbegriff gehabt hat, auch schon zu derselben präzisen Folgerung gekommen sein, zu der wir, hat er das überhaupt dürfen und so, ne? Wenn er nur mit solchen groben Handwerkszeug gearbeitet hat, die hat er dann sein feines Uhrwerk, ne? Eigentlich zahlt sich es dann überhaupt aus, dass wir uns mit dem noch beschäftigen und so, ne? Ja, das sind ja Fragen, die heute auch sehr eine bedeutende Rolle spielt noch in der philosophischen Polemik. Ne? In Cambridge war das, ne, also die Gemeinschaft aller Philosophieprofessoren und, glaube ich, aller Professoren überhaupt zusammengefunden hat, um zu verhindern, dass Jacques Derrida dort irgendwie ein Ehrendoktorat bekommt oder sowas, weil der eben nur nebuloser Sprache sich artikulieren kann. Wenn sich, dann ist aber auch etwas anderes möglich, sagt er, kann man sich die Sache anders vorstellen, nämlich dass Metaphern, zumindest rein hypothetisch, auch Grundbestände der philosophischen Sprache sein können. Übertragungen, die sich eben nicht in das Eigentliche, in eine reine Begriffssprache, wie er sagt, Logizität zurückholen lassen. Wenn sich zeigen lässt, dass es solche Übertragungen gibt, die sozusagen nicht auflösbar sind, die man absolute Metaphern nennen müsste, dann wäre die Feststellung und Analyse ihrer begrifflich nicht ablösbaren Aussagefunktion ein essentielles Stück der Begriffsgeschichte in dem so erweiterten Sinn. Nicht, dass das jetzt ist ein Programm Erweiterung oder Kritik der Begriffsgeschichte von seiner Metaphorologie her und sagt, von einer Metaphorologie her, die nicht nur kritisch gegenüber der nicht geklärten Sprache ist, sondern die zeigt, dass es so sowas wie Übertragungen gibt, die nicht auflösbar sind. Also das nur ganz kurz. Aber ich wollte eben zuerst noch einmal was über diese Stoiker sagen. Zenon, drittes, zweites, Chrysippos ist sehr wichtig, ne? Kaniades. Da muss man sagen, ergänzend zu dem, das sind jetzt wirklich nur Fußnoten, ergänzend zu dem, was ich voriges Mal erzählt habe, dass eben natürlich, dass sehr, sehr vieles von dem, was wir bei Aristoteles gesehen haben, konstant bleibt. Etwas, was wir hier überhaupt nicht besprechen und was aber sehr charakteristisch sowohl für Aristoteles wie für diese späteren antiken Einstellungen und so weiter ist, das ist, dass immer dieses Problem der Zeitgebundenheit da ist. Ja? Also das war halt immer mit einem Zeitindex versehen ist. Also von welcher Zeit behauptet wird, dass das so gewesen sei und zu welcher Zeit die Behauptung selber gemacht wird, dass es sich so und so verhalten. Das ist klar. Der Zusammenhang zwischen, also ein gewisser interessanter Differenzpunkt ist natürlich, dass diese Sache mit dem Zusammenhang zwischen dem Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten und der Zweiwertigkeit, wo ich gesagt habe, Aristoteles versucht, das voneinander ein bisschen getrennt zu halten. Das ist natürlich bei den Stoikern nicht so. Also bei den Stoikern wird da ein enger Zusammenhang gesehen, also zusammenfallen gleichsam zwischen Zweiwertigkeit, Divergenz auf der einen Seite und im Prinzip von ausgeschlossenen Dritten, klarerweise, weil ja für die Stoiker der Determinismus keine Gefahr war, sondern eigentlich ihre Einstellung gewesen ist. Das ist ja das, was jeder, der nicht mal weiß, dass es sich um Philosophie handelt, bei der Stoa sozusagen versteht an dem Wort Stoiker, dieses Deterministische. Und dann ist noch wichtig, dass sich eben vor allem bei Chrysippos ebenso ein allgemeiner Begriff profiliert, der dem ziemlich nahe kommt, was man dann modern eine Proposition nennt. Ein behauptbares heißt das vielleicht auch. Also das Wort, das der verwendet, ist eigentlich Axioma. Axioma, also das weicht sehr ab von dem, was wir unter Axiom verstehen. Wir verstehen ja unter Axiomen was viel was Spezielleres. Und normalerweise in der modernen Diskussion versteht man unter Axiom nicht irgendeinen behauptbaren Satz, sondern genau einen Grundsatz. Und man sagt, Sätze im Allgemeinen sind das, was aus Axiomen ableitbar sein müsste. Aber dort in diesem Zusammenhang heißt Axiom einfach behauptbar. Und jetzt aber zu dem zentralen Begriff vom letzten Mal in dieser kataleptischen Vorstellung. Wahrnehmung ist die Vorstellung, die das Zeichen der Wahrheit sozusagen in sich trägt. Das ist vor allem bei den Stoikern das Zentrum ihrer Theorie vom Wahrheitskriterium. Das ist die Wahrnehmung, das ist die kataleptische Vorstellung, die eben im Unterschied zu anderen Vorstellungen das Zeichen der Wahrheit mehr oder weniger in sich trägt. Dieses ihr könnt es mir erzählen, aber ich habe es gesehen. Das war die Eisenbahn, ne, dieses. Und wenn ihr es gesehen hättet, dann würdet ihr auch nicht da herumreden oder so, dann wäre es euch auch klar. Das ist das, was da gemeint ist, nicht? Also die das Zeichen der Wahrheit in sich trägt. Da, das ist mein Punkt jetzt, genau daran knüpft Blumenberg in seinem ersten Kapitel an dieser Sache. Dieses erste Kapitel in seiner Metaphorologie beschäftigt sich mit der Metapher der mächtigen Wahrheit. Und das setzt er genau hier an. Ich lese Ihnen davor, die Kataleptike Fantasia, ergreifende Vorstellung. Aber, sagt er, es ist keineswegs eindeutig, wer hier wen ergreift. Ursprünglich zenonisch scheint zu sein, das kataleptisch, die den Gegenstand als ihn selbst ergreifende, ihn ganz bewältigende, in der Fülle seiner konkreten Merkmale zur Präsenz bringende Vorstellung ist. Die Wahrnehmung. Ich nehme wahr, das heißt, ich nehme den Gegenstand in aller seiner Fülle und Präsenz sozusagen auf. Später erst scheint die Doppeldeutigkeit der kataleptischen Vorstellung aufgegangen zu sein. Der durch die Evidenz der Vorstellung ergriffene, überwältigende Verstand ist das Objekt der Katalepsis. Also genau umgekehrt. Nicht ich ergreife das Objekt, sondern das Objekt packt mich. Und das ist jetzt, was sozusagen die Wahrnehmung auszeichnet, vor Vorstellungen, die zum Beispiel bloß hypothetische Gedankenspielereien sind, wo man sagt, das kann man sich so denken, das kann man sich so denken. Na, genau im Unterschied zu den Szenen, die ich vorher versucht habe zu beschreiben, wo du sagst, was dort steht, kannst du gar nicht anders als sagen. Wow! Na, so, aber wenn es nicht dort stehst und einfach über was nachdenkst, denkst du, naja, ist eigentlich nichts Schlimmes, das Gegenteil wäre auch ganz interessant und so weiter. Na? Das wäre der Unterschied. Vom Objekt her wird der Verstand, der durch die Vorstellung ergriffene Verstand, wird von ihr überwältigt und ist das Objekt der Katalepsis. Es ist, man sagt, für unser Thema sehr aufschlussreich, dass dieser Begriffswandel sich offenbar am Leitfaden metaphorischer Vorstellungen vollzieht. Also dass dieser Übergang von der einen Sichtweise, wo wir das Objekt ergreifen, zu der anderen, wo das Objekt uns ergreift, sich am Leitfaden von metaphorischen Vorstellungen vollzieht. Das spricht dann ein bisschen was über die Lichtmetapher. Wie das Licht sich selbst zeigt und zugleich die nicht stellenden Dinge, so zeigt auch die Vorstellung sich selbst und das, was sie hervorruft. Aber ein solches Zeigen genügt eben, dieses sich zeigen, sagt er, genügt den stoischen Anforderungen an die Mächtigkeit der Evidenz nicht mehr und es schiebt sich an die Stelle der Lichtmetapher die Prägemetaphorik. Also das ist sozusagen ein stufenweiser Übergang. Ne? Wir haben zuerst diese Vorstellung von dem der Verstand ergreift das Objekt, dann haben wir so die quasi neutrale Zwischenstufe, ne? Der Verstand braucht es nicht zu ergreifen, es zeigt sich, so wie das ist die Bedeutung der Lichtmetapher, aber in der stoischen Weltsicht genügt das nicht mehr. Und an die Stelle der Lichtmetapher tritt eine andere Metapher, die Metapher der Prägung, die Prägemetaphorik. Und da lässt sich die kataleptische Vorstellung jetzt eben nur noch als eine Modelung des erkennenden Organs sehen. Da ist dann die Wahrnehmung ist ein Vorgang, wo sich vom Objekt her in unserer Erkenntniskraft etwas einprägt. Typosis en psyche, also ein Eindruck, ein Einschlag in der Seele, in dem erkennenden Teil der Seele. Wie der Aufdruck eines Siegels. Das wissen Sie ja alle, wie bedeutend sozusagen diese Metapher in der ganzen Philosophie Geschichte, also bei den englischen Empiristen und auch in der modernsten Philosophie des 20. Jahrhunderts geblieben ist. Noch schärfer wird dieser zwingende, schlagende Effekt, Typosis, der äußeren Vorstellungsdichte gefasst bei Sextus Empiricus, der also über die stoische Philosophie da berichtet, wonach die ergreifende Vorstellung uns bei den Haaren packt und zur Zustimmung niederzwingt. So. Also da ist von Wahrheit die Rede, als etwas, vor allem die Prägung interessiert uns, was gleichsam auf uns zukommt, sich von selbst erschließt oder eben nicht mehr erschließt, sondern womöglich sogar aufprägt. Blumenberg zitiert da auch noch mal einen Satz von Thomas von Aquin, der ganz interessant ist, also der das ein bisschen abstrakter fasst, aber auch nur von dieser Tradition her verständigt wird. Cognitio ist wieder ein veritatis effectus. Also die Erkenntnis ist eine Folge der Wahrheit. Die Wahrheit ist etwas, von der die Erkenntnis eine Auswirkung oder Folge ist. Bei den Stoikern ist eben das Besondere daran, dass die Wahrheit nicht einfach offen steht, sondern so etwas Überwältigendes hat. Da gibt es eine Stelle, wo er einen sehr interessanten Vergleich, also Vergleich ist das nicht, das ist eigentlich eine Art Nebenbemerkung, aber sehr helle, zu David Hume. Bei dem, wie er sagt, diese Kraft der Überwältigung, nämlich jetzt nicht mehr bloß ein Vermögen oder ein Kennzeichen und eine Eigenheit der Wahrheit ist, sondern wo der weitere Schritt schon getan wird oder angedeutet wird, die Wahrheit auf die Kraft zu reduzieren, die gewisse Vorstellungen haben, uns zu beeindrucken und gefangen zu nehmen. Also es ist eben jetzt dann immer mehr so, dass das, was wahr ist, eine Kraft hat, uns in besonderer Weise zu beeindrucken, im Unterschied zu dem, was vielleicht bloß als möglich gedacht wird oder so, sondern es ist so, dass die besondere Kraft gewisser Vorstellungen, uns zu beeindrucken und von uns nicht mehr sozusagen auflösbar zu sein, definiert, was Wahrheit ist. Das ist dann natürlich, könnte man sagen, schon eine sehr stark modern pragmatistische Auffassung. Wahrheit ist gar nichts anderes als die besondere Macht, die gewisse Vorstellungen über uns, auf welche Weise auch immer, gewinnen oder gewonnen haben, oder ist vielleicht sogar schon eine darwinistische, quasi darwinistische Auffassung, nicht? Unter allen Vorstellungen setzen sich gewisse eben durch, und die sind es dann, die wir die wahren nennen. Die eigentlich interessante Entwicklung ist aber nicht die Abwandlung oder Verwandlung dieses Motivs der mächtigen Wahrheit, also der Wahrheit, die uns sozusagen gefangen nimmt, sondern die eigentlich interessante Entwicklung ist die totale Verkehrung dieses Motivs in sein Gegenteil. Die Vorstellung, der Übergang zu der Vorstellung von der Wahrheit als etwas, was die Menschen erobern. Also nicht etwas, was die Menschen sozusagen so beeindruckt, dass sie sich dem nicht mehr entziehen können, sondern umgekehrt etwas, was von den Menschen erst erobert werden muss. Also was jetzt sozusagen eine Verschärfung in einer ganz anderen Dimension von dem wäre, wovon wir ursprünglich ausgegangen sind, von diesem Ursinn sozusagen, der Verstand ergreift etwas in der Katalepsis. Aber die Vorstellung von Wahrheit ist etwas, was die Menschen erst erobern müssen. Und der Hauptzeuge dieser Einstellungsänderung, also dieser bereits vollzogenen und bewusst gemachten Einstellungsänderung, ist natürlich Francis Bacon. Erkenntnis und Macht geben. Also ohne Macht kann man den Begriff, ohne einen gewissen Willen zur Machtausübung, hat es gar keinen Sinn von Erkenntnis zu sprechen. Der Meister der Metaphorik, der nächsten Künste und Pressuren im Erwerb der Wahrheit, sagt Blumenberg, ist Francis Bacon. Hier wird die alte Metapher von der Welt als dem Theater und dem Menschen als dem Zuschauer ausdrücklich außer Kraft gesetzt. Und die Wahrheit erkennt man nicht dadurch, dass man schaut, sondern die Wahrheit erkennt man nur in Aktivität. Also dieses Theatertheorie, das ist der alte Sinn von Theorie, also dass die Erkenntnis in einer Anschauung terminiert, das ist hier nicht so, das ist ja außer Kraft gesetzt. Die Metapher von der Welt, dass der Theater und der Menschen als Zuschauer ausdrücklich außer Kraft gesetzt. Die Welt wird vom Theater zum Tribunal, der Mensch zum Richter und Veranstalter eines scharfen Verhörs, in das die Natur genommen wird. Von der Behandlung der kontemplativen Poesie im Advancement of Learning drängt Bacon den Leser weiter zur Gerichtsstätte des Verstandes. Also, schönes Zitat. But it is not good to stay too long in the theatre. Let us now pass on to the judicial place or palace of the mind. Ne? Also jetzt zu Gericht, in den Gerichtssaal. Er spricht ja von den Geheimnissen der Natur, die sie uns verhehlen zu wollen scheint und die man ja sozusagen abjagen muss, ablisten. In den De Augmentis Scientiarum ist der Einwand einer illegitimen Kuriositas schnell beiseite geschoben. Der Mensch braucht sich keine Skrupel zu machen, sagt Bacon, in die Höhen und Schlupfwinkel der Natur einzudringen, wenn nur die Erforschung der Wahrheit sein Ziel ist. Der Mensch ist nicht mehr nur Erfüllungsgehilfe der Natur, nachbildend, ins Lot bringen, vollendet, was die Natur liegen ließ, sondern ganz im Gegenteil, das ist ein alter Irrtum, der, wie Bacon sagt, eine voreilige Entmutigung des Menschen in seinen Unternehmungen hervorgerufen hat. Der Mensch braucht sich nicht an den identischen Bestand der Natur zu halten. Also zum Beispiel kann man das ja sehr schön sehen in dem sozusagen strategischen Wandel, theoriestrategischen Wandel, sozusagen der Begriffe Erfahrung und Experiment. Also in der Antike gibt es natürlich auch Experimente, aber Experimente dienen eben dem, sozusagen der Vertiefung der Erfahrung, das heißt der Vertiefung dessen, was man beobachten und systematisierend beobachten kann. In der Neuzeit dienen sind Experimente sozusagen Veranstaltungen, die Natur zu etwas zu bringen, was sie von selber eben nicht macht. Sozusagen sind Experimente ein Eingriff in die Natur, nicht die Natur vormachen lassen, was sie kann, sondern die Natur etwas fragen, was sie selber sozusagen nicht preisgeben würde. Also jetzt zum Beispiel ist ja ein Gedanke, der in der Antike völlig ausgeschlossen ist, eben dieser Gedanke des sogenannten Crucial Experiment, ne? Also dass man sozusagen eine Veranstaltung sich ausdenken und künstlich herrichten könnte, wie so ein Teilchenbeschleuniger oder von mir aus auch irgendwas für was einfacher ist, die Schiedsrichter eine gute Idee oder so, sich ausdenken könnte und mit dem Ausgang einer einzigen Veranstaltung sozusagen darüber entscheiden kann, ob eine ganze Theorie akzeptiert wird oder nicht. Das ist das sogenannte Entscheidungsexperiment. Eine Theorie daraufhin durchzuschauen, ob man aus ihr irgendwas ableiten könnte, einen Satz, dessen Wahrheit oder Falschheit sozusagen ihre Akzeptanz oder ihre Verwerfung als Ganze begründen könnte. Und dann schaut man, ob man so eine Situation bauen kann. Das ist für jemanden wie Aristoteles absolut unvorstellbar gewesen, so eine Vorstellung über eine Theorie, was ewig hält. Also wenn sie einmal vorhanden ist. Was haben wir da, was kann ich da noch, soll ich da noch was vorlesen? Vom Theater ins Gericht, okay, also, aber da könnte statt Bacon auch so zu viele andere Autoren zitieren. Descartes zum Beispiel hat er ganz interessante Aspekte, die er da aufgreift. Also bei Descartes, das Misstrauen gegen den bloßen Einfall. Also sozusagen, dass die Erkenntnis, diese Idee, was da so in Verruf kommt, ist, dass die Erkenntnis was ist, was von selber da sein könnte und leicht ist. Also dass die Erkenntnis was ist, was einem eben zufällt, wenn man sich passiv verhält. Das ist das Ausgeschlossene jetzt. Das gibt es nicht mehr. Ne? Erkenntnis verlangt immer eine Anstrengung, eine Vorbereitung und ein Jagen eigentlich. Ne? Ein Jagen, Zwingen, Verhören und so. Ne? Es wird gejagt und vor Gericht gebracht, dann verhört und am Schluss sagt es, es gibt es dann zu. Ne? Also bei Kant ist das ja auch noch ganz wunderbar artikuliert. Die Schlachtenmetapher vom Sieg über die Schwierigkeiten und Irrtümer. Anfang des 18. Jahrhunderts bei Montesquieu das gleiche keine Wahrheit ohne Arbeit. Also das ist der wichtige Punkt. Ne? Also dass die Wahrheit und die Arbeit in so einen fundamentalen Zusammenhang gebracht werden. Also bei Blumenberg gibt es dann natürlich auch noch sehr interessante andere Aspekte zu diesem Metaphorik-Komplex. Eines möchte ich erwähnen, weil das mit dem, wenn Sie das mal lesen, dann das Kapitel über die nackte Wahrheit. Besonders interessant ist auch in Bezug auf die Art und Weise, wie wir eingestiegen sind in unser Thema mit dem Bernard Williams, weil diese Metaphorik der nackten Wahrheit, also in einem sozusagen inneren Zusammenhang, ist nicht dasselbe, steht in einem inneren Zusammenhang zu diesem Element der Denunziation in der Wahrheit. Der Denunziation in diesem Wahrhaftigkeitssyndrom. Also er hat da ein paar grundsätzliche Überlegungen, aber sehr interessant wird es bei ihm, wo er anfängt, über Rousseau zu sprechen. So stilisiert noch Rousseau den Anfang seiner Konfession, seiner Bekenntnisse. Also, er möchte sich vor seinesgleichen als einen Menschen in der Natürlichkeit, das ist sozusagen das Programm der Bekenntnisse, sich selbst zu zeigen als einen Menschen in der Natürlichkeit seiner Wahrheit. Einer Wahrheit, die noch der Situation des jüngsten Gerichts standhält, weil sie sich vergleichen zu können, glaubt, mit dem Anblick des entblößten Inneren, den der ewige Geist selbst vom Menschen hat. Also Gott, der alles sieht und weiß, sieht eben unser entblößtes Inneres. Also hier haben wir schon sozusagen die Metapher der Nacktheit. Wieder sind die Mitmenschen als Zeugen angerufen, aber doch so, dass die Selbstanklage nur das Muster vorgibt oder abgibt, nachdem sie alle sich in die Situation des Gerichts versetzen sollen. Jeder von ihnen, das ist jetzt so, jeder von ihnen entblöße am Fuß deines Thrones sein Herz mit derselben Wahrhaftigkeit. Und wer von ihnen es dann noch wagt, der mag geruhig hervortreten und sprechen, ich war besser als dieser Mann dort. Also das ist ja von vielen Autoren, Philosophen vor allem im 20. Jahrhundert und vor allem der dekonstruktivistischen Tradition der letzten Jahrzehnte x-mal interpretiert worden, was für eine, ob oder wenn, was für eine kleine Gemeinheit eigentlich dieses Argument ist, ne? Also diese gegen alle anderen, ne? Also so, schaut es mir an, ich schreibe euch da das jetzt und da so, und der Witz ist aber natürlich zu sagen, das sollen jetzt alle anderen machen, ne? Also, wer es nicht macht, ist schon sehr verdächtig, ne? Wer das nicht auch macht sozusagen sich den Mitmenschen sein Inneres so zu entblößen, wie es dann von Gott am jüngsten Tag gesehen werden wird. Also da gibt es sehr viel. Die imaginierte Gerichtsszene der nackten menschlichen Wahrheit ist Stilmittel für einen Appell des von der Gesellschaft Ausgeschlossenen an die Solidarität in der Nacktheit. Die Nacktheit am hypothetischen Ende der Geschichte des Menschen entspricht bei Rousseau der angenommenen Nacktheit an ihrem Anfang. Die er sich rekonstruiert und so weiter mit dieser Naturzustandsfantasie. Die menschliche Gesellschaft hat sich aus dem individualistischen Urzustand herausgebildet als ein komplexes System von Verkleidungen. Nicht? Die Gesellschaft ist aus dem Naturzustand herausgewachsen, indem sie den Menschen Verkleidungen angeboten und aufgezwungen hat. Das ist sozusagen dieser Begriff der, da können Sie den Zusammenhang sehen oder fühlen oder erahnen mit dem, was wir da bei Williams besprochen haben unter diesem Wahrhaftigkeitsgesichtspunkt. Begreifen des Kleides als eine Verkleidung, die man abstreifen oder von sich werfen oder durchschauen kann. Das ist ein ganz wichtiges Motiv, sozusagen, das man berücksichtigen muss, wenn man sich erklären will, was bei Rousseau Kritik heißt. Und das ist in unserer Philosophiegeschichte, vor allem auch in der deutschen Philosophiegeschichte, ein ganz entscheidender Punkt, denn das hat er Kant, hat er gesagt, das war sozusagen die Lektüre von Rousseau und von David Hume, was ihn aus dem dogmatischen Schlummer gerissen hat. Und das Verständnis dieser Intention in Kritik, also dieser sozusagen diese Verkleidungen herunterreißen und sich die Sachen so anschauen, wie sie wirklich ist, das ist ein wesentliches Element. Begreifen des Kleides als Verkleidung. Die Rede von der nackten Wahrheit war in der Neuzeit primär eine bürgerliche Rede gegen die Kleiderwelt des Adels und des Klerus. Sie haben das ja dann auch noch im Beginn des 20. Jahrhunderts in der Reformbewegung und so weiter. Also das tauchte immer wieder auf. Sie haben es, wurde wiederholbar für jeden kommenden Staat, der sich selbst nackt glaubte und die Kleider der anderen nur als Verkleidung herunterreißen wollte. Diese Initialleistung des Bürgertums, da hat er ein sehr schönes Zitat, Initialleistung des Bürgertums hat das Kommunistische Manifest mit aller Deutlichkeit ausgesprochen. Die Bourgeoisie, das ist jetzt Marx, die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seine natürlichen Vorgesetzten knüpft, unbarmherzig zerrissen. Und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose Darzahlung. Die Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen und mit frommer Scheu betrachteten Tätigkeiten ihres heiligen Scheins entkleidet. Sie hat den Arzt, den Juristen, den Pfaffen, den Poeten, den Mann der Wissenschaft in ihre bezahlten Lohnarbeiter verwandelt. Er setzt dann hinzu, Rousseau hat geglaubt, der wahre natürliche Mensch werde zum Vorschein kommen, wenn man den gesellschaftlichen gesellschaftlich verkleideten Wesen die Hüllen herunterreißt. Rousseau hat geglaubt, wenn man dem Menschen diese Verkleidung wegnimmt, dann wird der wahre Mensch da sein. Das hat sozusagen an eine Art Reform durch Kritik und politische sozusagen Umwälzung geglaubt, Marx entdeckt, dass bei dieser Entblößung eben nicht der Mensch, sondern nur die Ware und das Interesse an ihr überbleibt, der Zahlungsverkehr. Eine neue funktionale Kaschierung des Menschen also, die nur wieder heruntergerissen zu werden brauchte und so weiter, Kulissen, ne? Das ist dieses Kulissendenken der denunziatorischen Kritik. Und da gibt es dann bei ihm sehr interessante Überlegungen über Autoren und über Gedanken, die sozusagen in der Gegenrichtung unterwegs sind, die also diese Dialektik von sozialer Verkleidung und nackter Wahrheit das Ganze durchschauen, wie zum Beispiel ein Hauptzeuge von ihm, der Blaise Pascal. Also Autoren, die sagen, so kann man das nicht sehen, also er verweist auf so ein Fragment von Pascal, wo er sich mit dieser berühmten Stelle von Michel Montaigne auseinandersetzt. Also Montaigne, das kennen Sie ja alle, ne? der sich darüber verwundert, dass wir eben, oder der das sozusagen kritisch bemerkt, dass wenn wir eine Einschätzung eines Menschen abgeben wollen, wir nicht genauso verfahren, wie wenn wir ein Pferd kaufen. Dass wir, wenn wir ihn bewerten wollen, ihn uns eben anschauen, wie er ist, wie er selber ist. Knockert. Na? So quasi. Sondern, dass wir bei der Einschätzung eines Menschen immer auf alles das schauen, was er nicht ist. Auf sein Haus, seine Eltern, seine Besitztümer, sein Auto, sein Bankkonto und so. Und nicht auf ihn selber. Und Pascal sagt, Pascal ist ja gegen diese Ermahnung von Montaigne und stellt sozusagen fest, dass eben ein Menschenakt nicht existieren kann. Und dass es sehr richtig ist, von Amtsträgern und so weiter, dass sie sich mit bestimmten Zeichen und Verkleidungen eben umgeben und schmücken und das sozusagen dass der rücksichtslose Gebrauch der Vernunft, der Bestehen auf der nackten Wahrheit, etwas ist, was man mit Skepsis betrachten muss. Man könnte sagen, dass das eine konservativere Sicht der Sache ist. Es ist nicht ganz damit getan, wahrscheinlich, meines Erachtens. Okay, also das habe ich Ihnen so quasi nur empfohlen zu lesen. Also wenn man über diesen, da haben Sie dann natürlich auch, also jetzt weiß ich gar nicht, ob ich noch einen bestimmten Titel sagen kann, aber dieser Gedankengang, also den wir da bei Williams zuerst hatten und den wir jetzt wieder begegnen, diese Dialektik sozusagen von dem Bestehen auf einer Enthüllung, auf einer radikalen Enthüllung, einerseits sozusagen der Bedürftigkeit des Menschen, irgendein Kleid zu haben, also einen Kontext zu haben, in dem er sich definiert und nicht sozusagen nur selber. Das spielt auch eine große Rolle bei Karl Mannheim. Ne? Also der ist einer, der sozusagen über die Geschichte der Intellektuellen und sozusagen des kritischen Intellekts 18. und vor allem 19. Jahrhundert viel Soziologie, sehr interessante. Also das wäre auch noch ein Locus Classicus, wenn man sich dafür interessiert. Jetzt lassen wir das und gehen noch einmal zu dieser Stelle zurück, wo Blumenberg im Zusammenhang mit der Katalepsis eben die Bedeutung der Präge-Metaphorik hervorhebt. Da lässt sich die kataleptische Vorstellung, also dort, wo sozusagen der Höhepunkt dieser Metapher von der mächtigen Wahrheit, ne, liegt, der Kern dieser Metapher, da lässt sich die kataleptische Vorstellung nur noch als eine Modelung des erkennenden Organs, als Typosis en psyche, wie der Aufdruck eines Siegels interpretieren. Vielleicht erinnert sich jemand unter Ihnen daran, dass wir in einer gewissen Weise diesem Motiv, Gedanken der Prägung in der Vorlesung schon einmal begegnet sind, nämlich in einem von den wichtigeren, von den Nietzsche-Zitaten, die ich Ihnen vorgelesen habe. Das ist ganz berühmt, jetzt lese ich es nochmal vor. Was ist also Wahrheit, sagt Nietzsche, und antwortet gleich selber, ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, kurz eine Summe von menschlichen Relationen. Also jetzt gut aufpassen, eine Summe von menschlichen Relationen. Also er deutet schon von Anfang an diese ganzen Begriffe der Figurenlehre, Metapher, Metonymie, Anthropomorphismus als menschliche Relationen, die poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden und die nach langem Gebrauch einem Volk fest, kanonisch und verbindlich dünken. Die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind, Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind, Münzen, die ihr Bild verloren haben. Da ist das mit dieser die Prägung verloren. Und nun als Metall, nicht mehr als Münzen, in Betracht kommen. Wir wissen noch immer nicht, woher der Trieb zur Wahrheit stammt. Denn bis jetzt haben wir nur von der Verpflichtung gehört, die die Gesellschaft, um zu existieren, stellt, wahrhaft zu sein. Das heißt, die usuellen Metaphern zu brauchen, also moralisch ausgedrückt, von der Verpflichtung nach einer festen Konvention zu leben. Schadenweise in einem für alle verbindlichen Stil zu lügen. unvergisslich der Mensch, dass es so mit ihm steht und lügt in der bezeichneten Weise unbewusst und nach 100 Jahren Gewöhnung an und kommt eben durch diese Unbewusstheit, eben durch dieses Vergessen zum Gefühl der Wahrheit. Abgenutzte Metaphern münzen, die ihr Bild verloren haben, ihre Prägung und jetzt nur noch Metall sind. Also natürlich ist diese Stelle, wie Williams sehr richtig gefühlt hat in seinem Buch, nicht unproblematisch. Also erst, das ist jetzt die Stelle, wo er sagt, na, also das kann man nicht ganz ernst nehmen, da war ja noch recht jung, wie hat das geschrieben und so weiter. Also auf das will ich mich jetzt nicht einlassen, aber sie ist wirklich immanent sehr, sehr problematisch, diese Stelle. Also ich würde mich, wenn ich es nicht nur einmal gelesen habe, sondern zwei oder dreimal gelesen habe, nicht trauen, die sozusagen in einem Text von mir sozusagen als Argument für oder gegen irgendwas zu verwenden, diese Stelle. Vergleichen Sie sie zum Beispiel einmal mit der Charakterisierung, die Blumenberg von David Hume gegeben hat. Vorstellungen, die entweder durch langen Gebrauch oder aufgrund einer besonderen Kraft fest und verbindlich geworden sind. Das ist, wäre die Wahrheit. Das war der Witz von dieser kleinen Bemerkung, dass bei Blumenberg eben nicht die Wahrheit gibt und die ist ausgezeichnet durch eine besondere Kraft, uns zu beeindrucken, sondern egal was es immer auch sein mag, wenn es uns besonders beeindruckt, dann ist es die Wahrheit. Ne? So, das war das, was er gesagt hat, dass man bei Jung sozusagen da finden kann. In einer gewissen Weise steckt dieser Gedanke, den Blumenberg bei David Jung findet, in dem Nietzsche-Zitat drinnen. Wenn Sie es noch ein bisschen im Ohr haben. Aber er steckt in einer sehr prekären Weise drinnen, in einer sehr problematischen Weise, denn es sind ja nicht direkt irgendwelche Vorstellungen, von denen Nietzsche sagt, dass sie auf diese Weise fest und verbindlich wurden, sondern es sind Metaphern, Metonymien, Übertragungen von Vorstellungen, von denen er sagt, dass sie fest und verbindlich wurden. Metaphern, Metonymien, Summe von menschlichen Relationen, die nach langem Gebrauch einem Volk fest, kanonisch und verbindlich dünken. Das ist einmal das eine. Es sind nicht irgendwelche Vorstellungen, sondern es sind schon Metaphern und Figuren, die dann verbindlich dünken. Und das zweite, es ist überhaupt nicht klar an der Nietzsche-Stelle, ob denen selbst die Kraft zu dieser Verfestigung zugeschrieben werden kann. Sie sind ja zuerst, bevor sie diese Verbindlichkeit erreicht haben, poetisch und rhetorisch gesteigert worden. Und das ist etwas, was bei Jung natürlich in der Jungschen Vorstellung überhaupt nicht angedacht ist. Das darf ja gar nicht sein, dass da noch was dazwischen wäre. Ne? Dann ist ja das, was von selbst so einen Eindruck auf uns macht, dass wir uns der Sache nicht mehr entziehen können, das nicht der Wahrheit. Und da ist ja gerade nicht gedacht, dass da dazwischen haben wir von uns selber sozusagen eine Aufwertung betrieben wird. Es gibt einen kleinen Anhaltspunkt in dem Nietzsche-Text, vielleicht, von dem aus man Ordnung in den Text bringen könnte, und das ist das Wort Illusion. Da sagt er, Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind. Man könnte die Hypothese riskieren, dass er vielleicht gemeint hat, dass am Grund der Wahrheit, also wenn Wahrheit sozusagen das Oberflächenphänomen ist, das wir verstehen wollen, so sagt er ja nachher auch, wir wissen ja noch nicht was, ne? Eigentlich der Wille zur Wahrheit ist, wo der herkommt. Dass am Grund der Wahrheit sozusagen unterhalb gewisse Illusionen liegen, gewisse Vorstellungen, die Illusionen sind, und dass die poetisch-rhetorische Steigerung dieser Illusionen dann das Metaphorische an ihnen ausmacht, und dass man deshalb vergessen konnte, dass sie Illusionen sind, weil sie so gesteigert wurden von uns selber und mit so einer Kraft aufgerüstet wurden, dass wir vergessen, dass sie einfach Illusionen waren. Er sagt ja, Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind. Das ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke, dem wir noch einmal begegnen werden, aber er kann nicht stimmen. So kann es nicht sein an der Stelle, weil Nietzsche ja im selben Atemzug von diesen Metaphern gerade das Gegenteil sagt. Dass sie nicht eine, also das Interessante für ihn ist ja nicht die Aufrüstung und die Verstärkung, die sie bewirken, sondern was ihn interessiert, ist ja gerade an diesen Metaphern, dass sie abgenutzt und kraftlos sind. Dass sie Münzen sind, die ihr Bild verloren haben. Jetzt könnte man noch einmal versuchen, sozusagen einen Eingriff, einen interpretierenden Eingriff zu machen und sich sozusagen noch eine Phase dazwischen vorstellen. Also noch einmal differenzieren. Ursprünglich haben wir nur diese zwei Glieder gehabt, die Wahrheit oben und unten, sozusagen solche Illusionen. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, muss man das noch einmal aufgliedern, eine Phase dazwischen schieben. Ganz unten liegen diese Illusionen, dazwischen Metaphern als Übersteigerungen von solchen Illusionen und dann die abgenützten Metaphern. Also die Illusionen, die kräftigen Metaphern, die abgenützten Metaphern und sowas ist dann die Wahrheit. Die Wahrheit ist sozusagen dieses Heer von abgenützten Metaphern. So könnte man versuchen, diese Nietzsche-Stelle ein bisschen genauer, und zwar eben in einer gewissen Weise immer sozusagen entlang dieser Metaphorik der Prägung bzw. der Metaphorik des Prägungsverlustes zu interpretieren. Das mache ich jetzt nicht weiter, das würde mir zwar gefallen und wäre ganz lustig, sich darüber noch zu unterhalten, aber ich gebe jetzt sozusagen die Sache aus meiner Hand in die Hand von jemand anderem, nämlich von Jacques Derrida, der das so einen Text geschrieben hat, wo genau dieser Zusammenhang das Zentrum bildet. Das ist ein Text, der heißt La Mythologie Blanche und ist in dieser alten, sehr frühen Sammlung Marche de la Philosophie enthalten. Da sind aber sehr, sehr berühmte Derrida-Texte drinnen. Da ist drinnen La Différence, Usia et Cramé, und diese sehr berühmte Signature Evenement Kontext, also diese Searle-Sache, John Searle-Auseinandersetzung, das ist 1972 ist das erschienen. Und es ist relativ bald ins Deutsche übersetzt worden unter dem Titel Randgänge der Philosophie, aber das sind nicht alle drinnen. Das deutsche Buch Randgänge der Philosophie hat ungefähr diesen Umfang zu verkennen. Bitte? Oder vielleicht ist später mal irgendwo eine andere Deutsche, aber ursprünglich war das jetzt, sicher gibt es das jetzt auch schon mal auf Deutsch, aber ursprünglich war das eben da nicht drinnen, diese weiße Mythologie. Dieser Text von Derrida ist nicht auf den Begriff der Wahrheit fokussiert, sondern schneidet auf eine sehr spezielle Weise das generelle Problem der Metaphorik in der Philosophie an. Aber ist von uns hier von einem großen Interesse, weil er eben einerseits diese Prägungsmetapher im Zentrum hat und außerdem in diesem Text die Nietzsche-Stelle kommentiert. Und darum lasse ich das jetzt bleiben und lasse den das ein bisschen dumm. Das ist sehr interessant, dass in diesem Text von Derrida irgendwo das Wort Metaphorologie vorkommt, allerdings ohne jeden Bezug auf den Blumenberg und man eigentlich nicht annehmen kann, weil er den irgendwann einmal zur Kenntnis genommen hat, aber er erwähnt ihn nie. Was dieser Text behandelt, ist sozusagen die Frage der Metapher in der Philosophie und er sagt da gleich am Anfang, stellt da gleich die üblichen gewagten Thesen auf, dass eben das nicht eine Frage von lokalem Interesse ist, also dass es da nicht um ein spezielles Problem geht, sondern dass die Metaphorik etwas ist, was die Sprache der Philosophie insgesamt betrifft, und hat den sehr interessanten Gedanken, dass die Frage der Metaphorik in der Philosophie im Prinzip die Frage nach dem Gebrauch der gewöhnlichen Sprache in der Philosophie ist. Also dass die Frage der Metaphorik in der Philosophie eigentlich nur von dem Gesichtspunkt aus her adäquat überhaupt aufgeworfen werden kann, dass man, sagen wir, er behauptet, aber zumindest überlegt, ob nicht die gewöhnliche Sprache in der Philosophie sozusagen als eine Übersetzung von sich selbst funktioniert. Also dieses, dass die Philosophie der gewöhnlichen Sprache spricht oder sprechen kann und sozusagen eigentlich immer nur punktuell, tangential quasi, terminologisch wird, also selber Ausdrücke, technische Ausdrücke definiert und sozusagen axiomatisch verfahren kann, also immer nur am Rand und im Grund eigentlich immer in der natürlichen Sprache, dass das eben nicht so ist, dass die Philosophie sich der natürlichen Sprache, dass die Sprache der Philosophie die natürliche Sprache wäre, sondern die Sprache der Philosophie eine Übersetzung der natürlichen Sprache in sich selbst gewissermaßen. Das ist sozusagen seine Idee. Und die zweite wichtige Idee, an der er sich da entlang arbeitet in diesem Text, ist, dass er eben das Wort, dass er eben sagt, mehr oder weniger im ersten Absatz und ziemlich unverblümt und auch eigentlich unmotiviert, sagt, ich spreche hier im Weiteren, ich kann nicht dieses große Buch schreiben, das man darüber schreiben müsste, ja? Sondern ich schreibe in einem kleinen Text. Also muss ich meine Aufgabe einschränken. Und ich schränke sie so ein, dass ich statt vom Gebrauch der Sprache in der Philosophie zu sprechen, also nicht von der Benutzung der Sprache in der Philosophie spreche, sondern von der Abnutzung der Sprache in der Philosophie. Und die zwei Worte, die da gegenüberstehen, sind Usage, also nicht von Usage, Gebrauch, sondern von Usur will er sprechen. Von der Usur, das ist also die Abnutzung, aber das Wort heißt auch der Wucher. Ne? Von der Abnutzung. Und seine These ist, dass die Abnutzung, dass das, was die Philosophie charakterisiert, sozusagen die philosophische Sprache charakterisiert, nicht der Gebrauch von Metaphern ist, sondern die Abnutzung im Metaphorischen. Dass man sich denken Sie jetzt an den Blumenberg zurück, der gesagt hat, also wir können die Metaphorik in der Philosophie als sozusagen das Weiterexistieren von Restbeständen, die quasi abfallen, wenn die Klärungsarbeit, wenn die analytische Klärungsarbeit erfolgreich ist, dann bleibt was über. Ne? Und das ist das Metaphorische. Das ist nicht interessant. Interessant wäre es, wenn es etwas gibt, was übertragungsartig ist, nicht fixierbar in Begriffen ist, was sozusagen immer man möchte sagen Bewegungs- oder Übertragungszustand sich befindet, nicht reduziert werden kann und sozusagen immer am Grund liegt. Und was Derrida sagt ist, darin besteht die Bedeutung des Metaphorischen, besteht nicht darin, dass es so eine Grundschicht sozusagen von irreduzibler Übertragungstätigkeit gibt und mit diesen Metaphern geht dann etwas für sich, was entweder Abnutzung oder Nicht-Abnutzung, also schnellere oder langsame Abnutzung ist, sondern er sagt, das Ganze besteht nur in der Abnutzung. Die philosophische Metaphorik ist überhaupt nur Abnutzung. Und das wird Ihnen klarer, wenn Sie ihn folgen bei einer wirklich wunderbaren Entdeckung, die er gemacht hat, nämlich einem kleinen Stück aus einem berühmten Text von Anatole France. Aus dem Jardin d'Epicure von Anatole France hat er ein kleines Stück Text, dort hat er ein kleines Stück Text gefunden, das ist ziemlich gegen Ende oder fast am Ende, dieses Jardin d'Epicure, und das ist ein kleiner Dialog zwischen Ariste und Polyphile, Ariste et Polyphile, um le langage métaphysique. Ein Dialog zwischen Ariste und Polyphile über die metaphysische Sprache. Und dieser Text ist wirklich ganz toll. Ich lese Ihnen da was vor. Also der eine liest da was, der Ariste kommt und sagt zu dem Polyphile, was machst du da, was liest du da? Sagt er, das ist ein Philosophiebuch. Und das ist sehr, sehr interessant und ich mache das auf irgendwo in der Mitte drin und da steht ein Satz, der haut mich um. Der lautet, l'âme possède Dieu dans la mesure où elle participe de l'absolu. Die Seele besitzt Gott in dem Maß, wie sie am Absoluten teilhat. Da dann sagt er, was interessiert dich da dran und so, das schaut eigentlich eh ganz normal aus von einem Philosophiebuch. Erwartet man sich eigentlich nichts anderes. Nicht? Und der Polyphil sagt, nein, also ihm gibt es zum Nachdenken und er kann sich damit nicht so ohne weiteres abfinden. Und dann sagt er, na, was denkst du dazu? Sagt er, naja, also ich meine, so drauf los, und man hat ungefähr Folgendes gedacht. Meine Idee, mein Gedanke, den mir dieser Satz eingibt, ist, dass die Metaphysiker, wenn sie sich eine Sprache bilden, in Wirklichkeit den Scherenschleifern verglichen werden müssen, also den Schleifern, den Abschleifern, die durch ihre Maschine sozusagen anstelle von Messern und Scheren Münzen durchlassen, um sozusagen die Prägung zu entfernen. Ja? Münzen, also wie Scherenschleifer, die statt Scheren und Messern Münzen durch ihr Schleifmesser durchtreiben und sozusagen die Prägung entfernen darauf. Die Jahreszahl, die Prägung. Wenn sie das tun, dann sieht man auf diesen Münzen, auf dem, was da überbleibt, eben keine Königin Victoria mehr, keinen Wilhelm und keine Republik. Und dann sagen die Metaphysiker, diese Stücke Metall, die da jetzt sind und ohne Prägung, an denen ist jetzt nichts Englisches, nichts Deutsches und nichts Französisches mehr. Die haben wir jetzt durch diesen Vorgang des Abschleifens sozusagen aus Raum und Zeit herausgenommen. Die haben jetzt nicht mehr den Wert von 5 Frauen oder so und so viel Talern oder sowas oder einen Pfund. Et son prix inestimable. Die haben jetzt einen unschätzbaren Wert gewonnen. Und ihr Kurs ist sozusagen und ihr Wert ist sozusagen unendlich. Ja? Also die sind dadurch, dass sie keine bestimmten Werte haben, haben sie einen unendlichen Wert geworden. Und sie haben in einer gewissen Weise recht, sagt er, diese Metaphysiker, die sich wie solche Scherenschleifer verhalten und sozusagen den Wert wegnehmen von den Münzen. Durch diese Industrie, diese Art von Industrie ist es, diese Art von Tätigkeit ist es, die Metaphysiker mit den Begriffen der Sprache ausführen. Sie nehmen ihnen sozusagen die Prägung, sie nehmen ihnen alles Besondere, was sie bedeuten, und sagen, und dadurch haben sie eine, na, zum Beispiel transzendentale Bedeutung. Also wenn sie das Wort Synthesis bekannt, dann dürfen sie nicht an sowas denken wie eine Sache mit einer anderen zusammenbinden oder einer Sache mit einer anderen zusammenkleben oder einer Sache in eine andere aufgehen lassen. Sie dürfen an überhaupt keine besondere Art von Zusammensetzung denken, sondern sie müssen an die Zusammensetzung als solche denken, an die Zusammensetzung schlechthin und so. Und dann haben sie verstanden, worum es in der Philosophie geht. Das ist das, was er da aufs Korn nimmt. Was machen die Philosophen? Die vernichten alle Werte und sagen, dass sie genau durch die Vernichtung aller Werte sozusagen einen unendlichen Wert schaffen. Natürlich, einen Wert, den niemand schätzen kann, ne? Weil er ja auch keiner ist. Ne? Man sieht zuerst, ne? Das ist natürlich auch ein Nietzsche-Motiv. Nicht? Also das ist ein Nietzsche-Motiv in seiner Christentumkritik und in seiner ganzen Theorie sozusagen der Werte. Man kann, sagt der Polyphil da, man kann leicht sehen, was diese Metaphysiker durch diesen Vorgang verlieren. Nicht gleich sieht man, was der Gewinn dabei ist. Und dieses Verfahren des absichtlichen Abschleifens der Prägung funktioniert auf verschiedene Arten. Also zuerst einmal funktioniert es so, dass das steht da fest, sie sich sowieso aus der gewöhnlichen Sprache immer nur die Wörter heraussuchen, deren Prägung sowieso schon weitgehend unspezifisch ist, die also schon in der gewöhnlichen Sprache sozusagen abgenutzt sein und nicht viel heißen. Also solche Wörter eben wie Beziehung oder sowas anstelle von von Hass oder Liebe oder so, nicht? Oder na und so weiter. Also, und dann etwas, was er sehr interessant findet, dass er hier einen Grund sieht, warum die Philosophen, die Metaphysiker so viel verneinende Ausdrücke verwenden. Nicht? Weil man dadurch sozusagen einfach sozusagen etwas, was eine gewisse Bestimmtheit hat, zunächst einmal einfach, einfach ausschalten kann. Da hat er eine sehr lustige, Stelle, wo ist die, wo er sagt, also die ganze Zeit reden die, die fühlen sich nie so wohl, wie wenn sie über das Unendliche und das Unerkennbare und diese ganzen Sachen reden. Da sind sie zu Hause. Das sagt er. Auf drei Seiten Hegel, die ich mir sozusagen per Zufall herausgesucht habe, in seiner Phänomenologie, habe ich bei 26 Wörtern 19 negative Ausdrücke und nur 7 affirmative und so, dann tut er da eine statistische Hypothese aufstellen. Also so, das sind so Sachen, die funktionieren. Beispiele sind Begriffe wie Gott und Seele, die sowieso schon vor der metaphysischen Sonderbehandlung kaum noch eine Spur von besonderer Prägung aufgewiesen haben, die also schon vorher abgebraucht waren. Und da ist halt dieser Beispielsatz. Ne? Aber grundsätzlich sagt er, sind alle Worte einmal geprägt gewesen. Das ist sozusagen der wichtige Punkt. Ursprünglich war alles einmal irgendwie geprägt. Alle Wörter der menschlichen Sprache, stimmen Sie mir doch zu, dass alle Wörter der menschlichen Sprache ursprünglich sozusagen geprägt waren für Frappe à l'origine, den Figur materiell. Also sozusagen eingeschlagen oder eingeprägt war eine materielle Figur in sie. Und dass sie alle ursprünglich in ihrer Neuheit, im Neuzustand, ein sinnliches Bild wiedergegeben haben. Repräsentieren ist hier das Wort. Ja? Und da kommt dann die Theorie, dass es im Grunde möglich sein müsste, sozusagen das wieder heraus zur Erscheinung zu bringen. Das ist ursprünglich sensible Bild. Und da macht er so einen Vergleich mit der Paläographie und der Archäologie, wie dem man diesen alten Pergamenten durch chemische Behandlung, eine Kunst in Frankreich tatsächlich im 19. Jahrhundert sehr, sehr hoch entwickelt worden ist. Also sozusagen die alten Schriften wieder sichtbar machen konnten. Und sowas müsste man in der Metaphysik auch können. Und dann kommt er auf, und dann übersetzt er den zurück, diesen Beispielsatz. Der lautet, l'âme possède Dieu dans la mesure où elle participe de l'absolu, den übersetzt er zurück in der Atem sitzt auf dem drauf, der im Scheffel des Geschenkes funkelt, das er empfängt in dem, was ganz aufgelöst ist. Und das übersetzt er dann sozusagen noch einmal in eine mythische Sprache und sagt dann, also hat er dann die These, dass hinter allem, dass sozusagen so mythische Wahrheiten stecken oder so. Aber das ist nicht das, was wirklich darum geht. Das Entscheidende ist, dass das, nach seiner Theorie, dass das, was die Wörter repräsentieren, schon selbst ein Bild ist. Das ist der springende Punkt. Und das macht er noch einmal ganz unverständlich klar, Anatole France selbst, an einer Stelle, wo er sagt, tu mot, jedes Wort, une image d'une image. Jedes Wort ist ein Bild eines Bildes. Le signe d'une illusion. Also jedes Wort ist schon das Bild eines Bildes, das Zeichen einer Illusion. Und hier könnten wir eine Verbindung zu dieser Nietzsche-Stelle zurückschlagen und zu diesem Versuch sozusagen einer Dreifachschichtung. Am Grund liegt schon eine Illusion. Und die Sprache ist schon eine Übertragung einer Illusion. Die Sprache ist nicht die Übertragung eines direkt gegebenen, eines Eindrucks, sondern da liegt schon eine Illusion und die Sprache ist eine Übertragung davon. Da ist schon ein metaphorischer Prozess. Und es ist sehr wichtig, dass Nietzsche in seiner Stelle hier von Relationen spricht. Dieses Bild war vielleicht, also das, was die Illusion war, war vielleicht in seinem ursprünglich illusionären Zustand sozusagen etwas singulär Lebendiges, sozusagen ein individuelles Erlebnis von einer individuellen einzelnen Situationen. Aber mit der Übertragung ins Wort wird es in ein Netzwerk eingefügt und kann gar nicht mehr weiterleben als in diesem Netzwerk menschlicher Relationen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt der Sache. Und an den Worten, also an diesen übertragenen Bildern, die schon eine Übertragung sind, an denen üben dann die Philosophen ihre Kunst des Abschleifens, der Schöpfung rein imaginärer und daher vermeintlich unendlich großer Werte. Und da würde ich Ihnen jetzt ganz gerne sozusagen eine Stelle aus dem Text von Derrida selbst präsentieren, wo er da sagt, der ursprüngliche Sinn, le sens primitif, la figure originelle, die ursprüngliche Figur, immer sensibel, sinnlich und materiell, ist noch nicht, das ist jetzt Derrida, ist noch nicht im präzisen Sinn eine Metapher, sondern ist eine Art von transparenter Figur, äquivalent à un sens propre. Sie wird Metapher, wenn der philosophische Diskurs sie in die Zirkulation bringt. Und dann vergisst man mit einem Schlag sozusagen diesen ersten und ursprünglichen Sinn und auch die erste Verschiebung, die stattgefunden hat. Und man merkt nicht mehr auf die Metapher und nimmt sie für den eigentlichen, für den literalen Sinn, le sens propre. Eine zweifache Auslöschung, ja? Ein double effacement, ein zweifaches Ausradieren. Die Philosophie ist also dieser Prozess der Metaphorisierung, der sich selbst aufhebt. Also die philosophische Kultur ist sozusagen immer sozusagen eine Aufhebung, eine Vernichtung eigentlich. Also da können Sie an dieser Stelle und durch diese Arnold-Franz-Geschichte können Sie sehen, was er damit meint, dass die Metaphern in der Philosophie nicht etwas sind, was irgendwie funktioniert und dann manchmal auch abgenutzt wird, sondern dass eben nur in der Abnutzung überhaupt existiert. Das ist diese andere Frage. Was die Philosophen machen, ist eben die Abnutzung, dass künstlich das machen, was sowieso auch stattfindet, dieses Abschleifen. Je mehr die Münze zirkuliert, umso weniger deutlich sichtbar ist die Prägung, ist hier die Unterstellung. Und die Philosophen beschleunigen sozusagen diesen Prozess. Es gibt jetzt hier noch eine kleine Anmerkung zu machen, aber das empfehle ich Ihnen nur, dem wirklich nachzugehen, weil das sehr interessant und ergiebig ist für alle, die sich für moderne Philosophie interessieren, aber auch für diejenigen unter Ihnen, die sich nicht für Philosophie, sondern für irgendein Sprach- oder literaturwissenschaftliches Studium entschieden haben. Es gibt da natürlich bei diesem an diesem Punkt, wo er sagt, da hat das seinen Wert verloren und jetzt wird es in die Zirkulation gebracht, eben indem es, wo es nicht mehr mehr selbstständig einen Wert hat, da gibt es bei ihm ganz richtig und adäquat die Assoziation und Verweis auf Saussure und auf den Cours General. Das haben wir aber jetzt in meinem Zimmer liegen lassen, das kann ich ja nicht vorlesen, weil ich es nicht darf und auch bei der Zeit schon vorbei. Aber das trage ich vielleicht nächstes Mal noch ganz kurz nach, das dauert dann nur eine Minute mehr, weil da wirklich die charakteristische Grundthese sozusagen des Strukturalismus erfasst ist. Die Sachen dann eben arbeiten, dass in der Sprache die sogenannten einzelnen Items oder die Elemente überhaupt nicht als Einzelne irgendeinen Wert mehr haben, sondern nur in ihrer nur als Differenzen, nur als Differente existieren. Also das wäre ein kleiner Nachtrag noch nächstes Mal und ansonsten hauptsächlich ein bisschen was in der nächsten Stunde über Frege und ein bisschen was über Frank Ramsey zu der Frage Wahrheit, Deflationismus und so. Und ich glaube, in der Stunde drauf wird der Herr Wille da und in der übernächsten Stunde der Herr Stallmüller sozusagen über moderne Wahrheitstheorien ein bisschen was referieren und sagen.